Hebt jemand die Kille? Ich kann mir vorstellen, dass sie niemand kennt, die steht in Selbstbe kennt sie. Ah, ihr auch. Die steht in La Côte-aux-Fées im tiefen Neuenburger Jura. Und ja, da kommt man nicht all Tag an. Wir sind dort aber in der Ferien gewesen. Und ich sehe, dort hat es einen Spruch getroffen. Und der heisst: Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Also, die sind glücklich, die das Wort Gottes hören und auch in Tat umsetzen. Wir sind ja in einer Serie über den Jakobusbrief. Und ich fange mit einer Bibelstelle aus dem Lukas-Evangelium an. Warum das? Weil die Aussage von Jesus aus dem Lukas-Evangelium passt eigentlich so gut zusammen, davon, was ich euch aus dem Jakobusbrief eigentlich sagen will. Der Jakobus ist, wie wir jetzt ja in der Schriftlesung, die die Heilige gemacht hat, gehört hat, ziemlich hart, was er sagt. Er sagt nämlich, wenn jemand sagt, ich glaube, ab Werk fehlt, dann ist der Glaube tot. Und tot heisst tot. Also tot ist einfach tot. Und es ist dann nur ein Skiglaube. Ab da in diesem Vers ist es positiv formuliert: Glücklich sind die, die hören und umsetzen. Und warum steht die Aussage von Jesus am Eingangstor einer Kirche? Weil genau das Gefahr von der Kirche ist: Ein Mensch kann scheinbar glauben und gleichzeitig nichts von dem tun, was er effektiv vorgibt, was er glaubt. Und der Spruch, da habe ich auch eine Warnung an die, die Sonntag für Sonntag in die Kirche gehen, dann stehen sie in der Gefahr, Gottes Wort zu hören, gar gläubig aufzunehmen, aber nichts davon umzusetzen. In dieser Gefahr stehen ihr und ich, wir alle Gläubigen. Denkt auch an die Endschreiben in der Offenbarung, dort heisst es ja ganz ebenfalls sehr hart: Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Auch der kommt oft wieder vor. Es ist beklemmend, wenn man das hört. Und Jesus sagt auch dort, die Gemeinde in Sardes in der Offenbarung. Die Kirche am Ort in Sardes ist in der Offenbarung nicht vom Glauben abgefallen. Sie bekennen sich zu Jesus, sie bilden die Gemeinde, führen ein gewisses Werk. Und Gott sagt ihnen: Du bist nur scheinbar lebendig. Effektiv bist du tot. Ich möchte euch heute Morgen nicht in Angst und Schrecken versetzen, sondern am Ende dieser Predigt all denkt: Ui, bin ich echt wirklich gläubig oder bin ich nur ein Skigläubiger? Aber andererseits will ich auch nicht alles, was da im Jakobus steht, relativieren und euch so eine Beruhigungspille verabreichen. Jakobus 2, 9 bis 20, das ist jetzt aus der Elberfelder Übersetzung. Heisst ja, auch Dämonen glauben an Gott. Also, allein der Glaube macht noch nicht zu Jesusgläubigen. Sie sind immer noch Dämonen. Aber dann sind sie nicht Jesus-Nachfolger. Und dann nimmt der Leser, von dem Brief, das Heidi, vorgelesen hat, steht dort Dummköpfe. Und da steht, ja, genau, das ist der, in anderen Übersetzungen, steht eitle oder du leerer Mensch, also sehr, sehr hart. Und offenbar ist der Jakobus da ein bisschen verzweifelt, also er tut da sehr harte Worte brauchen und kommt da irgendwo aus einer Not. Also habe ich da ein bisschen gefragt, warum redet er so die Gläubigen? Sind ja die jüdischen Gläubigen gewesen, die von Jerusalem vertrieben worden sind, irgendwo in der Streuung gelebt haben. Und möglicherweise ist es eine Reaktion auf das, was er von ihnen gehört und gesehen hat. Oder irgendwo sind die vielleicht so ein bisschen angepasst in ihrer Umgebung, haben ein bisschen eingerichtet dort, wo sie gewesen sind, haben geglaubt, nicht mehr so gelebt, wie das eigentlich sollte sein. Es ist ein bisschen eine Schocktherapie am Anfang, wird dann auch noch ein bisschen positiver im Laufe der Predigt. Und vielleicht blüht das Ganze ein bisschen in Schrecken, wenn wir genauer anschauen, was der Jakobus meint. Er bringt ja eben das Beispiel von jemandem, der so arm ist, der weder anständige Kleidung noch Nahrung hat. Und dann siehst du so jemanden und sagst, gang hin in Frieden, wärm dich und sättige dich. Und gleichzeitig gibst du dem nichts von dem, was er braucht. Und das sagt der Jakobus zu Recht, ja, was nützt das? Das ist nichts als zynisch. Und Frieden und Wärmen und Sättigen sind dann reine Wortblüten. Allen von uns ist klar, dass in so einer Situation eben abgefordert sind und nicht nur Wort. Und wie aktuell ja das jetzt gerade ist, wo Tausende von Flüchtlingen aus der Ukraine in die Schweiz kommen. Und ich muss sagen, noch nie ist mir ein Krieg und das Schicksal von diesen betroffenen Menschen so nahe gegangen. Und jetzt sage ich zu denen, geht hin in Frieden, wärmet euch und sättigt euch, dann wissen wir alle, dass das geht ja nicht. Und wir können mehr tun als das. Und dann merken wir, was der Jakobus sagt, das ist nicht etwas, das unmöglich ist zu erreichen. Etwas, das nur für eine kleine Elite von Supergläubigen ist. Es ist einfach ganz normal, das Christsein, wo der Heilige Geist in deinem gläubigen Herz eine Reaktion auslöst und die Reaktion tut sich dann umsetzen in konkreten Taten. Oder Jakobus bringt dann auch das Beispiel von Abraham. Und dann sein Glaube hat sich in der Bereitschaft geäußert, seinen eigenen Sohn für den Isaak. Oder Rahab, der die israelitischen Boten aufgenommen hat. Weil Rahab Gott geglaubt hat, ist die Beherbergung von diesen Boten einfach eine logische Folge von ihrem Glauben. Und ein weiteres Beispiel, das jetzt vielleicht näher ist als die Doktrin vom eigenen Kind, das steht nicht im Jakobusbrief, sondern ich habe das mir selber überlegt, du an die Macht vom Gebet glaubst, nicht bettisch, was nützt es denn? Verändert Glauben an die Macht vom Gebet etwas? Sicher nicht. Wenn wir den Glauben in die Tat umsetzen und Gott betet oder handelt, dann können wir die Macht vom Gebet erleben. Dann wird Glauben lebendig, dann bewegt sich etwas. Also ich habe 1000 Bücher über die Macht vom Gebet lesen, aber wenn ich nicht bete, dann entfaltet sie meine Wirkung nicht. Das ist uns halt logisch. Und als Kehrseite muss man sich fragen, ob wirklich Glauben vorhanden ist, wenn die Werke fehlen. Es ist dann wie bei einem Kind, das auf die Welt gekommen ist, aber es bewegt sich nicht, es schreit nicht, es schnauft nicht. Dann könnte es sein, dass es tot ist. Ich entschuldige den schrecklichen Vergleich, aber es ist ein Irrtum, wenn wir glauben, ob etwas rein Innerliches betrachtet, ohne Auswirkung auf das praktische Leben. Jemand ist in der Evangelisation vorgegangen, hat das Bekehrungsgebet nachgebrochen und anschliessend hat die gleiche Person kein Bedürfnis, sich anderen Christen anzuschliessen oder in der Bibel zu beten. Mogelt sich weiterhin wie vorher durchs Leben, alles bleibt im alten, chaotischen Leben. Kann man dann sagen, ja, wenigstens ist ja die Person gerettet und kommt in den Himmel. Das ist ja doch das Wichtigste. Bekehrungsgebet, Gott sagen, als magische Formel, wenn man die aufsagt, dann ist man gerettet. Und da gibt der Jakobus eine Antwort. Er sagt nämlich, was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er hat Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ergibt sich auf die Frage. Nein, der Glaube kann ihn nicht retten. Weil der Glaube offenbar gar nicht vorhanden ist. Denn wenn er vorhanden wäre, würde man es zumindest adaptiv sehen. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, nicht jede Bekehrung ist eine Rakete-Bekehrung, aber dass man immer gerade eine vollkommene Umwandlung sieht, manchmal geht es auch langsam. Aber mindestens adaptiv, würde ich meinen, sieht man etwas, wenn ein Mensch gläubig wird. Und da wird jetzt ein bisschen theologisch. Der Jakobus sagt nämlich, zwischen diesen Beispielen von Abraham und Rahab, die ich vorher erwähnt habe, Etwas, was vielleicht vorher in der Schriftlesung aufgefallen ist. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Schallt euch doch in den Ohren, das widerspricht doch an Paulus, denn der Paulus sagt, wenn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke, ein völliger Widerspruch scheinbar. Wie bringen wir das zusammen? Es ist bekannt, dass Martin Luther eine liebe Mühe gehabt hat mit dem Jakobus, eben genau wegen dem scheinbaren Widerspruch. Und der Luther sagt, im ganzen Jakobusbrief steht kein Wort davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das stimmt, das steht nicht im Jakobusbrief. Das Evangelium fehlt, sagt der Luther. Das ist kein Evangelium, was der Jakobus predigt. Es ist nur eine Anweisung, wie wir als Gläubige leben. Und damit mehr Alt- als Neues Testament. Und darum hat er dann den Jakobusbrief in seiner Übersetzung auch ganz hinten platziert. Also direkt von der Offenbarung. Es gehört eigentlich unter die apokryphen Schriften. Also es gehört eigentlich gar nicht zu der Bibelrichtung. Er hat doch hinten genommen. Aber er hat sein ganzes Leben lang ein bisschen gekämpft mit dem Brief. Und wir müssen am lieben Martin Luther gut halten, dass die katholische Kirche damals genau eben den Vers aus Jakobus gebraucht hat, um zu belegen, dass es eben doch Werk braucht. Und mit Werk haben sie dann natürlich auch gemeint, dass man die Ablass kauft und all die katholischen Zusatzgebote, die gar nicht in die Bibel stehen, einhalten. Und von dem her dürfen wir den Luther nicht verurteilen. Denn er hat damals eben auch gegen ihre Lehre von der katholischen Kirche gekämpft. Aber gleichzeitig, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen frech, denke ich, dass der Luther vielleicht Jakobus nicht ganz richtig verstanden hat. Jakobus widerspricht dem Paulus nicht. Der Paulus kommt einfach von einer anderen Seite her. Der Paulus sagt seinen jüdisch-sprechenden Gläubigen, dass nicht das Einhalten vom alttestamentlichen Gesetz gerettet, sondern nur das Glauben an Jesus. Jakobus hingegen spricht denen, die bereits die Rettung allein aus Glauben angenommen haben. Also denen ist völlig bewusst, dass sie nicht durch das Einhalten vom Gesetz gerettet werden. Und denen sagt er, wenn der Glaube keine Auswirkung im Leben hat und allein ein Lichtkenntnis ist, dann ist es tot, Glauben. Solcher Glaube ist nutzlos. Beziehungsweise die fehlenden Werke sind der Beweis, dass der Glaube nicht gar nicht existiert. Und ein Ausleger hat gesagt, Paulus führt vom Kreuz hin und der Jakobus kommt vom Kreuz her. Ja? Und dann ist das irgendwo verständlich, dann ist das kein Widerspruch mehr. Das heisst, dass Paulus sagt denen, die versuchen, das Gesetz zu erfüllen, von Gott gerecht zu sein, ihr könnt euch noch so bemühen, lange nicht. Ihr braucht die Erlösung durch Jesus, der am Kreuz für euch gestorben ist. Der Jakobus hingegen sagt denen, die halt glauben, echt glauben, hat immer konkrete Handlungen zur Folge. Und es ist ein Fake-Glauben. Ich sage, ja, das sind doch einfach so ein bisschen theologische Spitzfindigkeiten. Das hat doch mit meinem Leben zu tun. Und wenn du das denkst, dann plage ich dich noch ein bisschen mehr. Dietrich Bonhoeffer, grosser Theologe und Märtyrer, und ich denke, es ist der Theologe, der am meisten zitiert wird, von allen Richtigen. Bonhoeffer hat grossen Wert darauf gelegt, dass der Glaube nicht eine reine Kopfsache ist und konkrete Auswirkungen hat im Leben. Er hatte dann auch sein theologisches Seminar in Finkenwalde. Er hat das letzte Jahr auf einer Reise besuchen. Das hat dort den Gedanken gestellt. Und dort hat er ja, wie auf Grishona, hat mit seinen Studenten zusammengelebt und die haben dort nicht nur studiert und sind dann wieder heimgegangen, sondern die haben zusammen Gemeinschaft gebildet. Dort ist schnell offenbar geworden, ob in jemandem das nur ein reiner Kopfglauben ist oder ob das auch Auswirkungen hat im Leben. Und der Bonhoeffer hat etwas gegen billige Gnade gehabt, wie er das genannt hat. Offenbar war das auch zu seiner Zeit populär gewesen, die billige Gnade. Und er sagt in seinem Buch über Nachfolge, folgendes: billige Gnade ist Hauptfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Und dann fahrt er fort. In dieser Kirche, eben die Kille mit billiger Gnade, bietet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden, sie erst recht nicht wünscht. Das ist einfach Gnade, wo alles gut deckt und du darfst so bleiben, wie du bist. Aha. Und genau das meint Jakobus auch. An Gott glauben? Ja. Sündenvergebung? Ja. Etwas ändern in meinem Leben? Dich auf den Weg mit Jesus machen? Nein. Und genau das deckt eigentlich einer der grössten Irrtümer auf, wo eben genau unsere Berufung auf den Martin Luther und auf Paulus mit der Betonung auf die Rechtfertigung allein aus Glauben, sowohl die evangelischen als auch evangelikalen Kirchen Einzug gehalten hat, das ist der Irrtum, dass es nicht Umkehr braucht, sondern dass Gott einfach alles gibt und wir so dürfen sein und bleiben, wie wir sind. Und dann wird Bonhoeffer richtig sarkastisch und ich tue nur einen kleinen Teil davon vorlesen. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Es ist doch unser Tun und sonst. Welt bleibt Welt und wir bleiben Sünder, auch in den besten Leben. Ich lebe also auch der Christ wie die Welt, stelle sich der Welt in allen Dingen gleich und unterfange sich ja nicht bei der Ketterei des Schwärmertums und der Gnade ein anderes Leben zu führen als unter der Sünde. Also ganz sarkastisch sagt er eigentlich, was die billige Gnade ist. Dieser Art von Gnade findet auch kein Einüben von einem neuen, veränderten christlichen Leben statt, sondern bleibt wie eh und je einfach, dass jetzt alles vergeben ist. Gläubig werden heisst dann, dass ich mich nicht auf den Weg mache. Richtig gläubig werden heisst, ich mache mich auf den Weg. Sünden sind mir vergeben und jetzt will ich mich verändern lassen. Ich sage euch das nicht, weil ich zweifle, ob ihr echt wirklich gläubig seid. Ich glaube, dass ihr gläubig seid. Ich glaube euch das. Aber manchmal wird Gott auf einen dargestellt, der unendlich liebt, unendlich geduldig ist, alles gibt, nie böse ist, alle annimmt, wie sie sind, nichts fordert, nie zornig ist, immer verständnisvoll bleibt und auch dann noch zu dir steht, wenn du ihm schon lange den Rücken zugekehrt hast. Auch dann streichelt er dir noch über den Kopf, wenn du ihm durch das Tue schon lange das Gesicht gebeugt hast. Und da kommen wir beim Jakobus, aber auch beim Paulus und beim Johannes und beim Petrus, also bei allen Schreibern vom Neuen Testament, viele ärgere Haltung entgegen. Und genau das meint auch Bonhoeffer. Im Hebräer heißt, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es gibt einen zornigen Gott. Vor allem dann, wenn wir sie mit Gnade als Trägers für Sünde betrachten. Was machen wir damit? Müssen wir jetzt Angst haben, Gnade zu fallen, weil wir nicht vollkommen in seinem Willen stehen? Nein, das können wir nicht. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich bin auf vieles, was in den letzten Monaten passiert ist, absolut nicht stolz. Ich bin zeitweise sehr lieblos umgegangen mit meiner Mutter. Und ich kann nicht ausschliessen, dass es wieder passiert, weil sie mir manchmal zur Weissgluterin. Und ich habe so viel dummes und ungläubiges Zeug geschwätzt, als ich Mitte Februar durch den Verlust von meiner Arbeitsstelle in eine Krise geraten bin. Und dann habe ich auch noch gerade Corona bekommen. Und dann habe ich so mein ganzes Elend gespürt. Und ich habe so viel Schrott gelassen, bin in Selbstmitleid gefallen, habe manchmal planlose Tage hineingelebt. Und die Elfried weiss, dass ich dort alles für Schrott ausgelassen habe, dass ich alles gezeigt habe, wie schwach mein Glaube dort war. Sodass ich muss sagen, Herr, ich bin gnädig. Aber es geht darum, dass wir auf dem Weg bleiben und wenn wir davon abgekommen sind, wieder auf den Weg zurückkehren. Glücklich sind die, die das Wort Gottes hören und die Praxis umsetzen. Wer will nicht glücklich sein? Ich will glücklich sein. Da ist die Anleitung dazu. Oder sind das deine glücklichsten Zeiten, wenn du weißt, was Gott will, aber du tust das Gegenteil? Deine glücklichsten Zeiten sind das nicht. Und der Jakobus drückt im Kapitel 1, Vers 25 so aus, eigentlich gleich, wo in dem Lukas-Vers steht, und sagt, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu greifen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Er darf uns glücklich sein wieder vor. Und vielleicht müssen wir da mal unser Denken verändern. Wenn du den Jakobusbrief so betrachtest, dass er nur aus Aufforderung besteht, und das tut er auch größtenteils, er hat sehr viel Aufforderung drin, und ganz viel von dir verlangt, wo du sowieso nicht einhalten kannst und findest, du lieber wieder mal eine Predigt über Gottes Liebe und die endlose Geduld willst hören, dann lass mich dir Folgendes sagen. Glück bedeutet im Einklang mit Gottes Leben. Wenn ich in seinem Willen zur Ruhe komme, wenn ich weiss, dass ich auf seinem Weg bin, wenn ich mich an ihn freue und er sich an mir freuen kann, dann bin ich glücklich. Und so könnte es praktisch werden. Gibt es etwas, wo ich weiss, wo du weisst, dass du dich nicht in deinem Willen bewegst? Hat dich irgendwelche destruktiven Verhaltensweisen eingeschlichen? Oder gibt es etwas, wo du weisst, es wäre eigentlich zu tun, aber du tust es einfach nicht? Wie wäre es da, einfach mal einen Glaubensschritt zu machen und Ja sagen zu Gottes Willen? Im Jakobus, aber im ganz Neuen Testament, geht es im praktischen Glaubensleben immer um zwei Aspekte. Altes loslassen, neues einüben. Die Führung der Taufe ist ein Sinnbild. Man wird begraben, alte Mensch wird begraben. Und in Jesus stehen wir auf, feiern wir eine Auferstehung von einem neuen Mensch. Die alten, dreckigen Kleider abziehen und in Jesus die neue weiße Kleider anlegen. Und auch beim Jakobus geht es genau darum. Der macht so viele praktische Beispiele fest. Beim Jakobus muss nie denken, was meint jetzt der genau? Er bringt so viele Beispiele. Das ist eigentlich noch schön an dem Jakobusbrief, wie weiss genau, was er meint. Ich bringe euch ein Beispiel aus dem Kapitel 1. Und er sagt, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrübt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Weisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu versuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Dem Beispiel geht die Zunge, ein Lästermüller, unkontrolliert zu reden und eine zerstörerische Wirkung hat. Dem redet dann der Jakobus sehr viel. Wenn er am 10. April in Gottesdienst kommt, die Predigt allein zu dem Thema. Ich will an dem Beispiel vom Jakobus zeigen, was ich vorher gesagt habe, es geht ums Ablegen von schlechten und zerstörerischen Verhaltensweisen, damit das Glauben kann wachsen. Unkraut ausgerupft werden, es steht, wo blau markiert ist, ausrupfen, ablegen, auch das da, um neue Verhaltensweisen einüben. So zieht sich das eigentlich im ganzen Jakobusbrief, sogar im ganzen Neuen Testament, wo ein altes Ablegen, neues einüben. habe das Bild offenbar schon mal gebracht, DFB gesagt. Ein fürchterliches Bild. Ist nur die komische Idee in unsere Köpfe gekommen, dass da eine Art Schlaraffenland ist. Wenn wir von Gnade reden und zu unserem Thema Glauben und Taten zurückkommen, ist immer so ein Bild. Gott hat alles geschenkt, was wir brauchen, mit ihm leben. Die Frage ist, ob wir Unkraut ausdrücken und gut gepflanzt und pflegt. Ich weiss nicht, was deine Themen sind im Moment, vielleicht auch gar keine. Ich für mich habe nach meiner beruflichen Enttäuschung und dieser Corona-Erkrankung, die mein ganzes Elend einfach noch verstärkt hat, ich wieder neu anfangen zu glauben, dass Gott einen Weg für mich hat, dass ich auch noch mit 59 eine neue Stelle finden kann. Nicht ganz einfach, aber es ist möglich. Ja. Ich musste wieder anfangen, meine Tage zu planen, wieder eine Struktur einführen, als einfach in den Tag hineinleben. Mich nicht in meiner Lust und Unlust treiben lassen, für dich vielleicht ganz andere Themen. Aber du kannst heute den Schritt vom Glauben zum Umsetzen von dem, was du eigentlich willst, machen. Und wenn es nur ein ganz kleiner Schritt ist, manchmal sind es die kleinen Schritte, die dann etwas Grosses bewirken. Ich muss mal anfangen. Wenn du so einen Schritt machst heute, und für das haben wir die Zettel, muss niemand etwas auf die Zettel schreiben. Es ist mehr Abbot, wenn du heute denkst, genau dort will ich jetzt einen Schritt tun, was ich festmache. Ja, schreib das auf. Und dann schaust du nach einer Woche, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Und ich garantiere dir, von Berufung auf Jakobus, dass du in der Woche ein Stück glücklicher als heute wird sein. Wenn du das Jesus-Zitat vom Anfang in die neue Woche mitnimmst und umsetzt, dann ist eigentlich viel von dieser Predigt erreicht. Glücklich sind diejenigen, die das Wort Gottes hören und in die Tat umsetzen. Wenn du die Zeit oder Anbetung und wir Christian und ich werden da hinten stehen. Wenn jemand beten will, dürfen wir gerne zu uns kommen, wenn wir miteinander beten für das, was dir auf dem Herz liegt. Und auch in dieser Zeit könnt ihr etwas auf die Zettel schreiben, was ihr wollt. Ja.